Hallihallo und herzlich willkommen beim Autofahren mit Hund Podcast. Mein Name ist Ann-Kathrin Reile. Ich bin Tierärztin und Hundetrainerin und auf Autofahren mit Hund habe ich mich spezialisiert. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Hallihallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich dir was zum Thema Prognose erzählen, also Prognose vom Autofahrtraining. Und das ist sicherlich was, was nicht nur die Hunde-Mensch-Teams interessiert, die sich bei mir melden, um ein Training anzufangen, sondern so ziemlich alle Hundehalter, die einen Hund mit Problemen beim Autofahren haben und das Problem gerne angehen möchten. Die Prognose ist abhängig von ganz, ganz vielen Faktoren. Also von Prognose spreche ich hier im Zusammenhang mit, wie lange dauert das Training, wie intensiv wird es, wie ist die Erfolgsaussicht bzw. welchen Stand kann man erreichen. Da macht sicherlich auch einen Unterschied, was man selber für eine Zielsetzung hat. Also ist dein Ziel, dass du zum Beispiel, 20 Minuten bis zur Arbeit fahren kannst mit deinem Hund jeden Tag und vielleicht kleinere Fahrten im Alltag? Oder ist dein Ziel, dass du völlig flexibel Fahrten machen möchtest, wohin auch immer, wie lang auch immer, mit jeglicher Streckenführung oder zum Beispiel lange Urlaubsfahrten, Ausflüge und Co. Und da interessiert dich bestimmt, was dein Hund für eine individuelle Prognose hat und diese Prognose hängt von ganz unterschiedlichen Aspekten ab. Und es gibt eine ganze Reihe an Sachen. Hier habe ich eine kleine Auswahl für dich, damit du zumindest schon mal so einen Einblick in wichtige Faktoren bekommst. Schauen wir uns erstmal den Hund an. Also welche Faktoren liegen beim Hund selber? Und hier gibt es natürlich individuelle Eigenschaften, die dein Hund hat, und zwar welche, die einfach sein Wesen ausmachen, seine Eigenschaften betreffen, aber zum Beispiel auch solche Sachen, ob dein Hund eine Erkrankung hat und zum Beispiel ständige Schmerzen empfindet, weil bei Schmerzen zum Beispiel auch Ängste leichter entstehen. Oder ob dein Hund eine Erkrankung hat, die sich schwer zu behandeln lässt. Also bei Reisübelkeit ist es ja so, dass man da zum einen mit Trainings- und Gewöhnungseffekten Erfolge erzielen kann, aber auch mit Medikamenten. Und dann gibt es aber Hunde, bei denen auch das schwierig ist. So dass man dann auch gucken muss, wie gut sind die Medikamente, wie gut greifen die, wie sind die Nebenwirkungen und so weiter. Und hier hast du natürlich auch nochmal eine individuelle Vorbelastung. Oder wenn du einen Hund hast, der aufgrund von anderen Erkrankungen kein Medikament haben darf zum Beispiel. Auch das ist so ein individueller Faktor. Ansonsten, neben den Eigenschaften, die dein Hund per se hat und die so sein körperlicher Gesundheitszustand hat, kommt es auch darauf an, wie häufig dein Hund in der Situation war, also in der Problemsituation. Weil je öfters er diese Problemsituation durchlebt hat, umso mehr hatte er ja Chancen, dabei was zu lernen und zwar auch negative Dinge zu lernen, also Negatives zu verknüpfen. Und dann ist es so, dass natürlich auch nochmal das Thema selber eine Rolle spielt. Also was hat dein Hund überhaupt für ein Thema? Ja, hat er eine Angstproblematik? Hat er eine Erregungslagenproblematik? Hat er ein Thema, was überhaupt nichts mit dem Fahren selber zu tun hat ursprünglich, sondern nur im Auto stattfindet und so weiter? Also da gibt es ja auch ganz viele Unterschiede. Und wie viele Trigger sind schon auf einem sehr hohen Niveau. Also wie hoch ist die emotionale Belastungslage, die dein Hund durchlebt? Denn neben der Anzahl der Trigger, die bei einer häufigen Erfahrungslage zunehmen können, kann auch die Intensität der Emotionen sich verändern. Und noch ein paar andere Effekte, die da einfach eine Rolle spielen. Dann ist es so, dass es natürlich auch nochmal eine Rolle spielen kann, wie alt dein Hund ist, weil einfach bestimmte Entwicklungsphasen oder auch degenerationsbedingte Veränderungen Einfluss auf das machen, was er lernt, wie sein Gehirn funktioniert und so weiter. Das sind jetzt erstmal Einflüsse, die von deinem Hund abhängen, beziehungsweise der Faktor, wie häufig er in der Situation ist, hängt natürlich auch nochmal wesentlich von dir und deiner Lebensgestaltung ab, was du deinem Hund ermöglichen kannst oder nicht ermöglichen kannst, beziehungsweise auch, wie frühzeitig du das Training startest. Wie frühzeitig du das Training startest, ist einer der sehr, sehr, sehr relevanten Faktoren, denn wenn du ein Problem löst, wenn es noch klein ist, dann musst du nicht ganz so viel lösen. So, wenn man Probleme löst, wenn sie klein sind, hat man einfach Vorteile. Und das ist etwas, was sich wirklich sehr positiv auf die Prognose zum Beispiel auswirkt. Und manchmal spreche ich mit Hunde-Mensch-Teams Oder habe ich auch in der Vergangenheit einfach mit Hunde-Mensch-Teams gesprochen, die sich gesagt haben, naja, es ist jetzt für sie noch nicht der ideale Zeitpunkt, um eine Verhaltenstherapie anzufangen. Sie wollen das vielleicht noch mal vertagen auf später. Und ja, was ist dann mit dieser Zwischenzeit, ne? Weil diese Zwischenzeit, dein Hund macht ständig Lernerfahrungen, auch in dieser Zwischenzeit. Und ich finde es persönlich einfach sinnvoller, also auch fachlich sinnvoller, wenn man frühzeitig startet und dann eher guckt, wie man ungünstige Lebensbedingungen abfängt, statt dass man einfach den Hund da sozusagen ungepuffert durchrauschen lässt und später erst anfängt. Das ist einfach so eine Tendenz. Grundsätzlich sollte sich das, was ich bisher gesagt habe, natürlich nicht, also das sollte dich nicht demotivieren, auf gar keinen Fall, denn es macht immer Sinn anzufangen, möglichst frühzeitig anzufangen. Und ja, und dann zu gucken, dass man das Beste aus der Situation noch rausholen kann und das halt nicht zu vertagen, indem man sagt, naja, ist jetzt schon so häufig gewesen das Problem, der Hund muss seit Jahren jeden Tag fahren, jetzt brauchen wir nicht mehr anzufangen. Nein, so stimmt das nicht. Auch da sollte man gucken, dass man für deinen Hund noch was tun kann und deswegen lohnt sich auch da der Start. Neben diesen Faktoren, die ich jetzt genannt habe, kommt es aber natürlich auch darauf an, also was die Prognose angeht, nicht nur wie häufig dein Hund in der Situation war, sondern natürlich auch, wie oft du trainieren kannst. Und das ist auch was, wo ich immer darauf hinweise, wenn jemand mich fragt am Anfang der Therapie, wie lange kann das denn so dauern, das Training, dann ist ja das ein ganz wichtiger Faktor. Wie häufig hat man denn Zeit zu trainieren? Und da geht es erstmal auch um die Quantität. Also zur Qualität komme ich noch, aber auch die Quantität hat eine Aussagekraft auf die Dauer und die Prognose, weil es einfach ein Riesenunterschied ist, ob du einmal in 2 Wochen trainieren kannst oder ob du mehrmals die Woche trainieren kannst. Und neben der Quantität liegt es natürlich auch maßgeblich mit an der Qualität des Trainings. Also wenn man häufig schlechtes Training macht, ist es vielleicht klüger, man macht lieber seltener Training und dafür in einer guten Qualität. Also beispielsweise, wenn du jetzt völlig gestresst bist und kannst das Training nicht umsetzen, es läuft alles schief oder so, dann macht es natürlich eher Sinn, schlechte Tage einfach auszulassen, wo du selber nicht gut drauf bist, wo der Rahmen einfach nicht passt und dann nur an den guten Tagen zu trainieren und dafür ein Training mit einer guten Qualität zu machen. So, und was heißt gute Qualität? Gute Qualität setzt natürlich voraus, dass du auch eine gute Anleitung bekommst und dass du weißt, wie du mit Problemen umgehst. Und hier ist wieder so ein ganz entscheidender Faktor, der sich sehr, sehr stark auf die Prognose auswirkt, nämlich nicht nur, wie gut wirst du angeleitet, sondern auch, was tust du, wenn Probleme auftauchen? Bekommst du dann Feedback von dem, der dich anleitet? Wirst du aufgefangen? Arbeitet ihr gemeinsam an dem Problem oder versuchst du erstmal selber irgendwie es zu lösen, ohne dass du eigentlich richtig weißt, was das Beste jetzt wäre? Denn hier ist es natürlich so, derjenige, der dich anleitet, der sollte Erfahrung mitbringen und dann entsprechend auch wissen, wie man mit Problemsituationen umgeht. Idealerweise bekommst du auch schon vorab, also bevor ein Problem auftaucht, sowas wie ja, eine kleine Auswahl an Notfallstrategien an die Hand, damit du weißt, wie du in Konfliktsituationen oder wie du in schwierigen Situationen das möglichst gut abfängst. Also beispielsweise, dass wenn dein Hund beim Fahren jetzt dolle in Stress gerät und du den nicht abholen kannst, dass du die Fahrt dann auch unterbrichst und im schlimmsten Fall heimläufst. Also ich weiß, das klingt jetzt hart, aber es ist sicherlich besser, als wenn du deinen Hund im Training dann maximal stresst, weil du dann einfach noch die Rückfahrt antreten musst. Wenn das nicht geht, dann wird es natürlich schwierig. Auch dafür gibt es teilweise Lösungen, da musst du aber wirklich sehr, 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 sehr gut angeleitet werden. So, und wenn jetzt das schon mal passt, also wenn die Eigenschaften deines Hundes von Vorteil sind, also mit Eigenschaften meine ich auch sowas, dass dein Hund, also wie reizoffen ist er oder wie viel Grundprobleme hat er im Alltag, kann er überhaupt entspannt bis zum Auto laufen oder hat er schon mit sämtlichen Faktoren, die auf dem Weg zum Auto sind, ein Problem. Und zwar nicht deswegen, weil man zum Auto geht, denn das ist ja das, was man auch im Autotraining inkludiert. Also den Weg zum Auto, den kann man auch trainieren, sondern damit meine ich einfach, hat dein Hund mit allen möglichen Reizen ein Thema, sodass er eigentlich schon gestresst ist, wenn er beim Auto ankommt, weil er einfach durch die Außenwelt gelaufen ist. So, also neben diesen Faktoren, die deinen Hund ausmachen, auch den Eigenschaften, die er so mitbringt, neben diesen Aspekten, wie er gesundheitlich aufgestellt ist und dem, wie gut du quali also wie qualitativ gut dein Training ist und welche Quantität du hast, kommt es natürlich auch auf die Rahmenbedingungen an. Weil das Autofahren ist ja etwas, was wir sowieso nicht so gut kontrollieren können. Und da ist es aber trotzdem noch so, dass die Menschen, die Hunde-Mensch-Teams, ganz, ganz unterschiedliche Bedingungen haben. Also es gibt immer Hunde-Mensch-Teams, die können einfach auf das Fahren nicht verzichten. Dann muss das auch nochmal sehr gut abgefangen werden, weil sich dieses ständige Weiterfahren, obwohl der Hund noch nicht so weit ist, einfach negativ aufs Training auswirken kann. Und das muss man eben auch abfangen, ja. Das ist Aufgabe von der Person, die dich anleitet, dir zu sagen, wie du das gut abfangen kannst. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da muss man gucken, dass das für deinen Hund passt. Auf jeden Fall ist es aber so, dass du, ja, dass du dieses Training manchmal nicht in optimalen Bedingungen machen kannst, weil die Rahmenbedingungen das einfach nicht hergeben. Und das kann sowas sein, wie dass du, was weiß ich, dein Hund hat Geräuschangst und zwar vor allem und jedem und zwar nicht spezifisch aufs Auto bezogen, sondern mit sämtlichen mit sämtlichen Umweltaspekten und dann knallt es die ganze Zeit, während dein Hund im Auto ist und dann hat er die ganze Zeit noch mit was anderem ein Thema. Oder dein Hund hat Probleme mit bestimmten Geschwindigkeiten, mit bestimmten Verkehrsaufkommen und so weiter und du wohnst aber mitten in der Stadt und bist die ganze Zeit im Trubel des Geschehens. Oder was weiß ich, dein Hund hat ein Thema mit Regen und also Regen beim Autofahren. Und ihr habt aber keine zuverlässigen Wetterberichte und es regnet nie oder wenn, dann regnet es ganz doll oder. Also das sind alles ein bisschen schwierige Situationen, was das Training angeht. Und hier ist ganz klar, die Rahmenbedingungen sind in der Regel nicht perfekt. Aber was macht man damit? Man muss sehr gute Ideen haben und sehr gutes Training machen, weil du musst diese Defizite in den Rahmenbedingungen abfangen, einmal durch Management, kreative Lösungsstrategien und eben sehr gutes Training. Und auch das wirkt sich letztlich auf die Prognose aus, weil es kann immer mal sein, dass das, was notwendig ist, nicht das ist, was möglich ist. Und dann musst du gucken, wie kannst du das überbrücken. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten und da ist es immer gut, wenn du jemanden hast, der sehr viele Möglichkeiten an der Hand hat, beziehungsweise auch viel Erfahrung mitbringt. Und das sind jetzt einfach Faktoren, also die Sachen, die ich jetzt genannt habe, das sind einfach Faktoren, die sich ganz arg aufs Training auswirken. Eine Eigenschaft, die ebenfalls sehr wichtig ist, ist deine mentale Verfassung bzw. deine Einstellung zum Training. Also bist du jemand, der, wenn es schwierig ist, vielleicht selber in einer Art Meideverhalten, also in eine Art Meideverhalten geht, ja, oder bist du jemand, der Probleme eher angeht, sich Hilfe sucht, aktiv auch einfordert diese Hilfe? Bist du jemand, der den Status quo in Frage stellt und immer wieder versucht, etwas zu erarbeiten? Oder einfach jemand, der dann, ja, wie soll ich sagen, einfach nicht mehr die Kraft in sich findet, um das Problem anzugehen? Und das sind auch ganz, ganz, ganz wesentliche Eigenschaften, denn du kannst von vornherein davon ausgehen, dass das Autotraining eine Herausforderung ist, dass das Autotraining erstens dich Mühe kostet, dich Kraft kostet, dich Zeit kostet. Wenn du jemanden hast, der dich anleitet, was in den allermeisten Fällen absolut sinnvoll ist, dann wird es dich auch noch Geld kosten. Und du hast letztlich einfach bestimmte Probleme, die dir trotzdem begegnen und dann musst du dranbleiben und Hilfe auch einfordern, wenn du jemanden hast, der dir hilft. Das heißt, hol den mit ins Boot, sag dem, welche Probleme aufgetreten sind. Idealerweise hast du Videos davon, weil du jedes Training filmst. Also solche Rückversicherungsebenen sollte es sowieso geben, also so Backup-Ebenen. Und dann lass dir auf jeden Fall Lösungen zeigen und lass dich richtig, richtig coachen, was du jetzt tun kannst, damit du da nicht alleine mitstehst. Denn wenn du jemanden hast, der dir helfen soll bei dem Thema, dann soll derjenige natürlich auch, dann soll derjenige natürlich auch dann für dich da sein, wenn es schwierig ist, weil gerade das ist ja eine der wichtigsten Aufgaben, ja, also durch so ein schweres Training auch durchzuführen, zu begleiten. So, das sind alles Aspekte, die sich auf die Prognose auswirken und grundsätzlich empfehle ich dir, dass du erstmal mit einer positiven Einstellung da dran gehst, weil die eigene Erlebniswelt, also das, was du mit deinem Hund erlebt hast, ist ja noch nicht unbedingt das große Ganze vom Autofahren, sondern das ist erstmal so deine Emotionalität, dein persönlicher Einblick, dein eigener Eindruck. Und der hat ja noch gar keine Aussage darüber, wie das Training letztlich erstmal funktioniert, wenn du es erst machst. Und manchmal ist es ja auch so, dass ganz viele Hunde-Mensch-Teams zumindest schon viele Strategien ausprobiert haben. Da sind ja auch einige so im Umlauf. Wenn du mal meine Podcast-Folgen anschaust, dann hast du auch schon so ein paar Themen, die ich aufgegriffen habe, die du dir anhören kannst, welche jetzt nicht so zielführend sind fürs Autotraining, und da kommen auch noch mehr Folgen zu. Aber auf jeden Fall, wenn du schon Sachen ausprobiert hast, ja, dann ist es ja die Frage, wenn es nicht geklappt hat, warum hat es nicht geklappt? Hast du nicht das Richtige getan oder hast du nicht das Richtige, also hast du das Richtige getan, aber nicht in der richtigen Art? Oder warst du vielleicht auf dem richtigen Weg und hast zu früh aufgegeben? Theoretisch ist ja auch das möglich. Und auch hier ist es einfach hilfreich, wenn dich jemand begleitet, der den Weg kennt und auch erkennen kann, ob das, was du tust, gerade zielführend sein müsste oder eben nicht. Und ja. Im Grunde ist es so, dass die Prognose vermutlich besser ist, wenn du von jemandem begleitet wirst, der weiß, was er tut, der da eine gute Qualifikation hat, der gute Erfahrungswerte hat, wissenschaftlich fundiert arbeitet und dir da eben durchhilft durch dieses Thema, also dir und deinem Hund. Und das sind super, super viele ganz individuelle Faktoren, aber du siehst vielleicht, dass deine Entscheidungen, also deine Handlungen und Entscheidungen einen maßgeblichen Einfluss darauf haben, wie die Prognose ist. Was ich jetzt zum Beispiel gar nicht angesprochen habe, ist, wie deine eigene Einstellung während des Trainings ist oder wie deine eigene, also wie angespannt du zum Beispiel bist. Und hier habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass manche Hunde-Mensch-Teams schon so ein schlechtes Gewissen, also die Menschen haben schon so ein schlechtes Gewissen, übrigens auch dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht, ja, die haben schon so ein schlechtes Gewissen, wenn die ins Training einsteigen, weil sie vielleicht nicht die idealen Bedingungen für den Hund bisher hatten und weil sie vielleicht auch Trainingsvarianten ausprobiert haben, die letztlich nicht nur nicht zielführend waren, sondern vielleicht für den Hund auch noch sehr unschön. Und ja, und weil sie dann vielleicht noch ein schlechtes Gewissen von außen gemacht bekommen, weil irgendjemand sagt, ja, du bist schon selbst schuld, weil du vielleicht nicht entspannt genug bist oder nicht genug die Führung hast oder irgend sowas, ja. Und da muss ich ganz klar sagen, ich finde das nicht zielführend. Da werde ich nochmal eine Folge zu machen. Ich finde das absolut nicht zielführend, jemandem ein schlechtes Gewissen dafür zu machen, für das Training. Also klar, Fakten benennen ist das eine, das mache ich auch. Das kann auch schon mal dazu führen, dass jemand sich nicht wohlfühlt. Aber gleichzeitig ist es ganz wichtig, dass man, wie soll ich sagen, dass man auch als Mensch die Chance hat zu lernen und in die Situation hineinzuwachsen. Und hier ist es zum Beispiel so, dass die Hunde-Mensch-Teams, die ich begleite, die sich dann auch gut auf das Training einlassen können, damit dann starten und dann die Erfahrung machen, dass das Training funktioniert, die bekommen ja ganz automatisch neue Sicherheit für die Situation. Und klar gibt es auch da Menschen, die schnell wieder verunsichert sind, wenn dann vielleicht doch mal irgendwas schwierig ist. Aber dafür bin ich ja letztlich da, da auch einfach parat zu stehen und dann auch die nötige Sicherheit so ein bisschen, ja, was heißt zu geben? Also, dass ich da unterstütze, wieder in die Sicherheit reinzukommen. Denn letztlich ist es nicht nur so, dass dein Hund über die Erfahrung lernen darf und sicher werden darf, sondern du ebenfalls. Und wenn du nervös beim Autofahren bist, dann bist du es vielleicht geworden, weil dein Hund schon schlecht gefahren ist. Das heißt nicht, du hast deinen Hund dann nervös gemacht oder ängstlich gemacht oder irgendwas, sondern du hast darauf reagiert, dass dein Hund bereits ein Problem hat. Und damit bist du nicht für das Problem verantwortlich im Sinne von, weil du nervös warst, hat dein Hund ein Problem, sondern du bist nervös, weil dein Hund ein Problem hat. Oft ist es ja genau so rum. Und wenn du merkst, dass das Training, was du machst, zielführend ist und funktioniert, dann gewinnst du ja Sicherheit und ja, dann bist du ja nicht mehr so nervös. Und wenn du sehr gutes Training machst und weißt, welcher Trainingsschritt jetzt sein muss und wie du den ausführen musst, dann kann dein Hund auch Erfolge erzielen, obwohl du vielleicht noch nicht so in deiner Sicherheit bist. Denn auch du darfst wachsen und hineinwachsen in die Situation. Ich würde das jetzt alles natürlich unter Vorbehalt sagen, weil wenn du in der Situation bist und völlig außer dir bist und weinst und keine Ahnung. Sicherlich hat das dann schon etwas mehr Einfluss. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass wenn du Training machst, versuchst du dich darauf zu konzentrieren. Du bist vielleicht angespannt, vielleicht hast du auch ein Angstgefühl in dir oder irgendwas. Wenn du das Training trotzdem versuchst, fokussiert umzusetzen und dein Hund einfach Erfolge hast, dann solltest du eigentlich mit ihm gemeinsam wachsen. Ja, also ihr wächst gemeinsam in dieses Thema rein, in die Situation rein. Du lernst ganz viel über das Training, über deinen Hund und über dich selber. Gut, und das ist eben einfach auch ein wichtiger Aspekt für die Prognose. Also du bist ein wichtiger Aspekt für die Prognose. Und ja, bei diesen Faktoren, die ich jetzt genannt habe, möchte ich es jetzt auch erstmal belassen. Wie gesagt, das ist keine vollständige Liste, sondern das sind einfach einige Überlegungen, die aber doch sehr zentral und sehr wichtig sind. Du kannst ja einfach mal für dich selber drüber nachdenken, wo ihr da so stehen würdet und was du verbessern kannst. Und ganz, ganz wichtig, diese Folge soll dich nicht demotivieren, auf gar keinen Fall. Wenn ihr ein Problem habt, versuch es anzugehen. Aber es geht darum, dass du natürlich schauen kannst, dass du die Ausgangsposition verbessern kannst und diese Zusammenhänge verstehst. Ich begleite einige Hundemensch-Teams, wo sich nicht viel verbessern lässt von der Ausgangsposition. Und dann muss man mit dem arbeiten, was man hat. Aber dafür bin ich ja da. Also ich bin dafür da, da auch Brücken zu bauen, wo es schwierig ist. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal eine gute Reflexion, ja, ganz viele gute Ideen, ganz viel Mut, das Thema anzugehen und wünsche dir noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Viele Grüße, tschüss!